Willkommen im Predigt-Podcast der Baptistengemeinde Leipzig. Schön, dass du reinhörst. In diesem Format stellen wir dir die Predigten aus unseren Gottesdiensten zum Nachhören zur Verfügung. Wenn sich beim Hören für dich Fragen ergeben oder du Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, dann schreib gern eine Mail an kontakt@baptisten-leipzig.de. Viel Freude beim Zuhören!
Einige, die mich gut kennen, wissen, dass ich ein sehr selbstkritischer Mensch bin. Einige würden auch sagen, das ist ein bisschen zu doll, aber es hat seine Vorteile. Nämlich, da auf diese Weise kann ich immer mal wieder mein Verhalten hinterfragen und stelle dann Dinge fest, die ich eigentlich gar nicht gut finde an mir. Dass ich viel zu häufig an meine Bedürfnisse denke, versuche meine Wünsche subtil durchzudrücken. Doch wer gibt mir das Recht dazu? Denn ich vernachlässige dadurch die Bedürfnisse des anderen. Und der Psalm, den wir gleich lesen, der hat mich sehr beeindruckt, denn der hat mich in einem theologischen Seminar, das ich vor einiger Zeit mitgemacht habe, doch sehr getroffen, weil ich festgestellt habe, der geht viel tiefer in das Miteinander, als ich vorher dachte. Denn genau das tut dieser Psalm, unser Miteinander zu hinterfragen. Dieser Psalm handelt von Egoismus und Ungerechtigkeit. Bevor wir den Text hören, will ich euch noch ein paar Informationen dazu geben. Die Psalmen selber werden ja in 150 Stück. Die gibt's so rum. Entschuldigung, ich habe eine andere Formulierung im Kopf, deswegen. Und diese Psalmen werden wie die Mosebücher eingeteilt, nämlich in 5 Bücher. Und wir befinden uns mit dem Psalm 82 im dritten Buch. Das dritte Buch geht vom Psalm 73 bis Psalm 89. Und die Psalmensammlung entstand, als die Juden im Exil in Babylon waren. Der Psalm 82 müsste aber, ich sage dazu meine Theorie, davor entstanden sein. Denn der Verfasser Asaf war im Tempel tätig, als David König in Israel war. Und das ist ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Während das Exil 600 Jahre vor Christus ist, in etwa. Und habe eben schon angedeutet, Asaf ist Levit. Levit bedeutet, die sind im Tempel dafür zuständig gewesen, Musik zu machen, zu delegieren. Und Asaf war ein Oberhaupt einer Familie. Und es waren 3 Familien, die die verantwortungsvolle Aufgabe hatten, dort Musik zu machen. Und bei Asaf war es immer noch was Besonderes, denn wenn er Musik machte, hieß es, dass die Bundeslade gerade in Jerusalem war. Und wenn er Musik machte, dann spielte er auf den Zimbeln. Kennen wir heutzutage natürlich nicht mehr. Wir sagen heutzutage Becken. Und er hatte aber auch die Aufgabe, das Reden Gottes zu übermitteln. Das tut er in 12 Psalmen, die ihm zugeschrieben werden. Und bis auf einen stehen die auch alle zusammen. Nämlich die Psalm 73 bis 83. Nur der 50. Psalm passt da von der Reihenfolge nicht rein. Und wer sich mit den Asaf-Psalmen mal beschäftigt, der wird feststellen, dass Asaf ein Poet war. Denn er spielt mit sprachlichen Bildern. Die Erde wankt vor seinem Zorn. Oder die Erde mag wanken und alle, die darauf wohnen, aber ich halte ihre Säulen fest. Wir merken daran, dass er immer von der Größe und Mächtigkeit Gottes spricht. Und Asaf greift auch in seinen Psalmen ganz zentrale Themen auf, die uns heute immer noch beschäftigen. Ihr werdet gleich merken, es ist Luther. Er benutzt das Wort Frevler. Frevler ist ein böser Mensch in dem Sinne. Und dann haben wir noch das Thema, Gott schweige doch bitte nicht, und Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ja generell ein zentrales Thema in der Bibel. Und jetzt, die Spannung ist aufgebaut, jetzt hören wir mal auf den Psalm.
Ja, ich lese aus der Lutherbibel, der Vers 82, ein Psalm Asafs. Gott steht in der Gottesgemeinde und ist Richter unter den Göttern. Wie lange wollt ihr Unrecht richten und die Frevler vorziehen, Selah? Schaffet Recht den Armen und der Weise und helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht. Errettet den Geringen und Armen und erlöst ihn aus der Gewalt der Frevler. Sie lassen sich nichts sagen und sehen nichts ein. Sie tappen dahin im Finstern. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten, aber ihr werdet sterben wie Menschen und wie einer der Fürsten zugrunde gehen. Gott, mache dich auf und richte die Erde, denn du bist Erbherr über alle Völker.
Du kannst den Text gerne noch ein bisschen angeschlagen lassen. Ja, der Text zeichnet ja das Bild eines allmächtigen Gottes. Denn die anderen Götter haben ihr Recht verwirkt aufgrund von ungerechtem Richten. Deshalb wird Gott sie richten. Wir haben hier am Anfang ja die Beschreibung von Asaf, der Größe Gottes, dass er höher steht als andere Götter. Das mag uns, glaube ich, irritieren, denn wir fragen uns, wieso andere Götter? Was soll das? Wir glauben doch nur an einen Gott und es gibt doch bitte nur einen Gott. Ich möchte euch mal in den hebräischen Text damit hineinnehmen. Im hebräischen Text steht nicht einmal Yahweh. Es steht immer Elohim. Elohim ist die Titelbezeichnung für Gott, während Yahweh ja der Gott Israels ist. Also ein Gott steht höher als andere Götter. Und auch ich habe mich natürlich gefragt, andere Götter, wer ist das jetzt? Da gibt es drei Ansätze. Mal die nächste Folie, bitte. Ja, nämlich einerseits wurden so die Götter der anderen Völker genannt, die nach alttestamentlichem Verständnis mächtige Wesen zwischen Gott und Menschen sind. Andererseits werden auch menschliche Richter, Beamte, Könige so bezeichnet. Und als Götter werden auch himmlische Geister um Gott, also die Mitglieder der himmlischen Ratsversammlung, beschrieben. Es ist also eine besondere Stellung vor Gott, die Gott selber verliehen hat. Und das, ihr seht schon, es ist fett dargestellt. Mit diesem Aspekt werden wir uns dann später beschäftigen. Wenn wir in den Text zurückgucken, finden wir in Vers 2 bis 4 die emotionale Aufforderung von Gott. Und das Interessante ist, ihr seht, ich habe es ein bisschen markiert, das Verb ist in der Mehrzahl, während das Objekt, das Subjekt in der Einzahl ist. Schaffet Recht dem Armen. Sonst würde es ja heißen, schaffe Recht den Armen. Also die Gemeinschaft soll dem Einzelnen helfen. In Vers 5 haben wir jetzt eine Klage, dass all diese Ansagen leider nichts bringen. Auch wenn wir uns jetzt fragen, wer spricht eigentlich, wissen wir nicht so genau. Es könnte sowohl Gott als auch Asaf sein. Denn beide sehen ja die Konsequenzen des sogenannten frevelhaften Verhaltens der Frevler, der anderen Götter. Denn sie sehen und hören nichts und tappen im Dunkeln umher. Dadurch, dass die anderen Götter den Frevel der Frevler ignorieren, nimmt der Frevel zu. So ziemlich viel Frevel, ich weiß. Worauf die Grundfesten der Erde wanken, das finden wir in unserem Text jetzt bei Luther nicht, weiß ich. Aber wenn wir jetzt Hoffnung für alle lesen würden, würden wir die Herleitung dann zusammen finden. Und in Vers 6 und 7 spricht Gott nochmal emotional die Konsequenzen aus, was passiert durch frevelhaftes Verhalten. Und zum Schluss steht nochmal die Größe Gottes, die Asaf beschreibt, denn alleine Gott kann helfen, Gerechtigkeit über diese Erde zu bringen. Denn Menschen werden niemals komplett gerecht sein. Wenn wir jetzt den Text an dieser Stelle zusammenfassen, dann würden wir sagen, Gott ist der höchste Richter und er wird richten. Es ist eine Aufforderung an die Verantwortlichen, gerecht zu handeln, denn sonst wird Gott sie richten. Ihr werdet zugrunde gehen, so wie es im Text steht. Und so möchte ich mal mit euch zwei Themen bedenken heute. Zum einen die verantwortungsvolle Position, was ich mit den anderen Göttern übersetze, und das Thema Gerechtigkeit. Und wir fangen mal mit der verantwortlichen Position an. Denn Macht haben heißt Verantwortung übernehmen. Der Text redet ja von Göttern, die von Gott gerichtet werden, weil sie falsch handeln. Sie haben demnach eine verantwortliche Position für andere Menschen, denn Gott hat sie ja dazu berufen. Zu biblischen Zeiten waren das der jüdische Rat, Priester, Pharisäer, aber auch Könige, Beamte. Heute würden wir dazu sagen, Regierungen, Kirchen, Vorstände. Und mir ist an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen, dass diese verantwortliche Position nicht zwangsläufig negativ ist. Sie wird im Text negativ dargestellt, das weiß ich. Diese Position ist wichtig und wird benötigt. Der Punkt daran ist, dass Menschen, die in verantwortlicher Position stehen, in einer höheren Gefahr stehen des Machtmissbrauchs, der Betriebsblindheit und der Beratungsresistenz. Wenn wir den Text lesen, dann können wir jetzt meinen, okay, der Text ist nur an die Verantwortlichen gerichtet. Er ist auch an die Verantwortlichen gerichtet. Denn jeder, der ein Amt annimmt, sollte sich schon bewusst machen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, welche Risiken bestehen. Dass nicht sinngemäß gehandelt wird, mir nach, ich weiß, wie es geht, was richtig ist. Alles andere zählt nicht. Martin Luther hat mal da über diesen Psalm gesagt, dass dieser Psalm über jedem Fürsten an dem Bett, über seinem Tisch hängen und auch an seinen Kleidern stehen sollte. Und jetzt sage ich euch, ich würde mal behaupten, dieser Text geht uns alle an. Denn Egoismus ist nicht erst in verantwortlicher Position ein Problem, sondern schon wesentlich eher. Wir haben ja im Text die Aufforderung, nicht egoistisch zu sein. Wenn wir den Text lesen, dann stellen wir fest, es sind die ganzen negativen Eigenschaften von den Frevlern und den anderen Göttern. Wenn ich nach einer Definition mal suche zum negativen Egoismus, finden wir sie 1:1 im Text wieder. Negativer Egoismus. Die Definition: hierunter werden Formen selbstbezogenen Denkens zusammengefasst, insofern dessen Folgen dem allgemeinen Wohl abträglich sind und einzelnen Schaden zufügen. Soziale Unterschiede, Rücksichtslosigkeit, Krieg und menschliche Katastrophen sind objektiv erfassbare mögliche Folgen dieses Egoismusverständnisses. Und ich würde noch hinzufügen, Egoismus ist nicht nur eine Prägung, sondern welche Freiheit ich mir rausnehme, ohne zu bedenken, dass ich die Freiheit des anderen einschränke. Dass ich immer auf mein Recht und meine Freiheit poche, aber dass andere darunter leiden. Das ist das Ungerechte. Das ist das, was der Text auch meint mit Frevel. Also Frevler ist einer, der Böses vorsätzlich tut. So müssen wir mal in die Keimzelle unseres Miteinanders schauen, ins Du und Ich. Denn dort beginnt ja der Hase an schon zu humpeln. Dort beginnt Egoismus. Wenn ich mich wichtiger empfinde als den anderen, mich für klüger halte als den anderen, ich der Meinung bin, dass mein Weg der einzig richtige ist und meine, dass ich die Wahrheit besitze, dann nehme ich mir praktisch das Recht raus, mit den anderen so umzugehen, wie ich das möchte und höre nicht mehr auf den anderen, versuche mich in eine Position zu schieben, um Macht zu bekommen und verdrehe noch Gottes Wort. Dann haben wir das Problem, dass ich eine erhöhte Position gegenüber dem anderen habe. Mein Blick ist auch vom anderen abgewendet. Mal ganz platt formuliert, wenn ich für mich beschließe, ich will, springt Egoismus an. Wenn ich jetzt in meinem Zimmer bin und sage, ich will jetzt ein Buch lesen, hat das jetzt erstmal keine Konsequenz aufs Miteinander. Wenn ich aber sehe, dass einer von euch, dem es vielleicht gerade nicht gut geht, und ich beschließe, oh, ich möchte jetzt lieber Döner essen und fahre jetzt auch mir Döner holen, dann hat das eine Konsequenz aufs Miteinander. Denn dann fragt sich der andere, naja gut, meine Probleme muss ich ihm nicht erzählen, es interessiert ihn ja nicht. Und das ist noch nicht mal das Problem der verantwortlichen Position. Deswegen wird das hier schon zum Problem. Die verantwortliche Position wird erst zum Problem, wenn ich meine egoistischen Motive weiterhin verfolge und durchsetze. Und dann haben wir eben beim anderen Resignation, Depression, die sich ja denken, ich würde ja am liebsten aufstehen und was sagen, aber wer wird mich hören? Es ist ja sinnlos. Das heißt, wir haben eine Kluft zwischen den Menschen. Die einen versinken in Selbstzweifeln, die anderen interessiert es nicht, was mit ihnen ist. Und als erstes geht flöten die Liebe. Wer hat dann noch die Liebe untereinander? Wenn ich also egoistisch handle, erkenne ich das Ausmaß nicht, was es in der Konsequenz im Miteinander bedeutet. Wie soll bitte ein gutes Miteinander funktionieren, wenn ich immer auf den anderen herabblicke, meine es besser zu wissen, habe die Dreistigkeit noch über die anderen zu urteilen? Ich stelle mich also auf die Stufe mit Göttern. Gott steht in der Gottesgemeinde und ist Richter unter den Göttern. Deswegen sollte sich jeder mal überlegen, deswegen sollte sich jeder Einzelne selbst reflektieren, wie er mit anderen umgeht. Negativer Egoismus ist ungerecht und Gerechtigkeit bedeutet Nächstenliebe. Beim Thema Gerechtigkeit können wir jetzt ewig lange philosophieren, was ist Gerechtigkeit, wie verstehen wir Gerechtigkeit überhaupt noch richtig. Auch da habe ich nochmal eine Definition gesucht und muss sagen, es gibt demnach nämlich keine allgemeingültige Regel, wie Gerechtigkeit aussieht. Es ist letztendlich ein Maßstab für ein individuelles menschliches Verhalten, wo Gleiches gleich behandelt wird und Ungleiches ungleich behandelt wird. Müsste sich also jeder überlegen, wie er Gerechtigkeit definiert und lebt und mit seinem Gewissen ausmacht. Dagegen hat die Bibel eine ganz klare Vorstellung, wie Gerechtigkeit aussieht. Das finden wir auch in unserem Text wieder, in den Versen 3 und 4. Und Gerechtigkeit ist nach Definition der Bibel ein Ausdruck für das richtige Verhalten zwischen Gott und Mensch. Was sich in der Bibel ja durchzieht, ist, dass Gerechtigkeit nicht das Maß, nicht unseres Maß ist, sondern Gott ist, Gerechtigkeit ist das Maß der Dinge. Und Gott sagt, wer gerecht ist. Der Unterschied ist bloß das Verständnis zwischen dem Alten und Neuen Testament. Im Alten Testament rechnet Gott die Gerechtigkeit dem Menschen zu, wenn der Mensch dem Plan Gottes entspricht. 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das Verständnis des Neuen Testamentes ist, Christen werden nicht durch das Gesetz gerecht, sondern durch die Hinwendung zu Christus. Christus hat alle Gerechtigkeit erfüllt und fordert sie mit dem Hunger und Durst nach Gerechtigkeit auf. Matthäus 5, Vers 6. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wenn wir heute über Gerechtigkeit nachdenken, beobachte ich immer wieder, dass wir Gerechtigkeit immer bei anderen und im großen Stil einfordern. Unsere Politiker könnten ein Lied davon singen, glaube ich. Dass wir sie immer bei ihnen einfordern, aber nicht einmal selber gucken, wo wir vielleicht ungerecht sind. Hauptsache, die anderen handeln gerecht und ich kann sie belehren. Wenn keine Gerechtigkeit herrscht, dann wanken die Grundfesten der Erde. Jetzt haben wir das nächste Bild. Wir haben ja eben schon festgestellt, Asaf ist Poet. Das klingt natürlich sehr mächtig und damit ist auch das Schöpfungsbild der Juden gemeint. Das ist nämlich das Feste, die Erde ist auf Säulen errichtet und diese Säulen können wanken und es kann alles zusammenbrechen, wenn diese wanken. Jetzt wissen wir natürlich, die Erde hat keine Säulen, auf denen die Welt errichtet ist. Deswegen sind die Grundfesten eine Symbolik für unser Miteinander. Würde Gerechtigkeit herrschen, würden die Grundfesten nicht wanken. Wenn wir unseren egoistischen Motiven nachjagen, dann wanken die Grundfesten der Erde. Deswegen ist unser Miteinander wichtig für die Stabilität der Gesellschaft und der Erde. Ich komme jetzt nochmal zu unserem Text zurück, zu Verse 3 und 4. Es ist unglaublich interessant zu beobachten, wie oft diese zwei Verse in der Bibel auftauchen. Ich habe beim Bibelserver mal eingegeben, das Wort Amen. Ungefähr 130 Stellen habe ich gefunden. Und da geht es, da werden in dem Zusammenhang auch häufig Witwen, Fremdlinge und Bedürftige genannt. Mal eine, die erste Bibelstelle dazu ist Sacharja 7, Vers 10. Und bedrückt nicht die Witwen, Waisen, Fremdlinge und Armen und denke keiner gegen seinen Bruder, meine Hinzufügung Schwester, etwas Arges in seinem Herzen. Jesaja 1, Vers 17. Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft dem Waisen Recht, führt der Witwen Sache. Wenn ich das jetzt mal kurz kombiniere, also die 130 Bibelstellen, die wir haben, diese zwei Bibelstellen, die eine Deutlichkeit in sich haben, dadurch merken wir letztendlich, dass Gott dieses Thema unglaublich wichtig ist, wie wir bitte mit unserem Nächsten umgehen sollen. Wir sollen dem Nächsten zu Recht zu verschaffen, zum Recht verhelfen. Also das, was Christus für uns bewirkt hat, dem sollen wir nacheifern. Und Gerechtigkeit geht im Kleinen los. Gerechtigkeit ist der Weg hin zum anderen, einen liebevollen Umgang zu schaffen. Ein Du bist mir wichtig, ich bin für dich da. Das heißt, der Blick wird jetzt auf den Nächsten gerichtet. Und das können wir tun, indem wir ganz banale Dinge immer mal wieder beherzigen. Die Meinung des anderen stehen lassen und respektieren. Einander ausreden lassen, da kann man gleich noch zuhören. Nicht übereinander reden, sondern miteinander. Und wie das praktisch aussehen könnte, finden wir noch eine weitere Anleitung in der Bibel, nämlich Matthäus 25, Verse 35 bis 36. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Mir fiel dann, als ich das für mich so kombinierte mit dem Psalm und dem Matthäustext, drei Beispiele ein, wo das ja stattfindet. Ärzte ohne Grenzen, Brot für die Welt und Schwarzes Kreuz. Steffen, ich darf kurz mal sagen, dass das toll ist, dass du das mitmachst. Schwarzes Kreuz ist Gefängnisseelsorge. Also kümmern wir uns um Benachteiligte, sie brauchen unsere Hilfe. Dass wir nicht nach dem Motto leben, alles muss sich um mich drehen. Denn alleine Gott gehört die Welt und er wird richten. Das sagt der Text in Vers 8 und ist eine Parallele zu einem anderen Psalm von Asaf, nämlich Psalm 76, Verse 9 bis 10. Wenn du das Urteil lässest hören vom Himmel, so erschrickt das Erdreich und wird still. Wenn Gott sich aufmacht zu richten, dass er helfe allen Elenden auf Erden. Das Tröstliche ist, Gott wird wirklich den Elenden helfen und richten. Das bedeutet aber auch, dass diejenigen, die das Elend zugelassen haben, gerichtet werden. Denn sie haben ja nicht geholfen. Und so bringt der Psalm 82 so in seinem radikalen Richtungswechsel, der von dem Matthäustext bestätigt wird und uns zugleich praktisch zeigt, was wir tun können. Wir als Christen haben ja auch eine wunderbare Verantwortung vor Gott. Gott hat uns berufen, seine Liebe zu verkünden und zu leben. Und gerade in diesen Zeiten, die wir jetzt haben, braucht die Welt feste Säulen. Wir sollen Menschen sein, die von Liebe leben und andere mit Liebe anstecken. Nicht, dass wir als Christen noch Streit provozieren, sondern zur Einigkeit aufrufen. Deswegen muss uns die Position als Christen schon bewusst sein, dass wir Söhne und Töchter des Höchsten sind. Denn Gott erwartet gerade vor uns, dass wir Gerechtigkeit leben. Wenn wir das nicht tun, werden wir zugrunde gehen. So steht es im Text. Und sicher sind wir nicht perfekt. Und wer jetzt glaubt, dass ich das kann, der irrt aber ganz gewaltig. Ich verzweifle auch jeden Tag an mir selber, dass ich denke, kannst du nicht mal ein bisschen netter sein oder ein bisschen freundlicher sein? Also ich scheitere oft an mir selber. Aber dass uns bewusst wird, dass wir nichts Besseres oder Besonderes im Vergleich zu anderen sind, sondern werden wir wieder zu hören bekommen. Sie sehen nichts und hören nichts. Sie sind ja nur mit sich selbst beschäftigt. Und ich würde mal behaupten, schon allein in der Gemeinde, wenn wir nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links gucken, dass wir genug Leute finden, die unserer Hilfe bedürfen. Also öffnen wir unsere Augen und Herzen, um zu sehen, was der andere braucht. Geben wir Zeit und Kraft für den Menschen. Ich wünsche uns für die Gemeinde, dass wir einen guten Umgang haben, wo Verletzungen angesprochen werden können, wo wir Korrektur in Liebe erfahren, wo Missstände angebracht werden können, ohne abgelehnt zu werden. Also hören wir aufeinander. Eine letzte Zusammenfassung. Die Gefahr also ist, dass jeder, der denkt, die Wahrheit zu kennen und nur so zu handeln, wie es ihm gefällt, der erhöht sich selbst. Fragen wir uns also immer wieder, was ist meine Motivation, so zu handeln, wie ich handle? Lernen wir wieder erst zu überlegen, bevor wir handeln und welche Konsequenzen dadurch entstehen können. Dass wir auch wieder lernen, Fehler einzugestehen und nicht einfach nur darüber hinwegzusehen. Richten wir unseren Blick auf Gott und sein Wort. Dort finden wir Anleitung, Gerechtigkeit zu leben. Richten wir unseren Blick auf unseren Nächsten, um zu helfen. Und hören wir auch nicht auf, es immer wieder neu zu versuchen. Denn Gott schenkt uns ja die Möglichkeit und die Liebe, jeden Tag neu diese Liebe weiterzugeben. Indem wir Projekte unterstützen. Ich habe vorhin schon drei genannt. Wir hätten in Leipzig gibt es einen Standort der Micha-Initiative. Es gibt das Blaue Kreuz, es gibt die Tafel und vieles weitere, wo man sich engagieren kann. Werden wir also aktiv, um Gott das Liebe weiterzugeben, denn Gott kann durch uns die Welt verändern. Ich möchte euch noch drei Fragen mitgeben. Welches Ziel verfolgst du mit deinem Verhalten? Was ist deine Motivation für dein Verhalten? Und welche Folgen kann dein Verhalten haben, bei dir oder beim anderen? Ich möchte schließen mit Psalm 139, die letzten beiden Verse. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Amen.
Das war der Predigt-Podcast der Baptistengemeinde Leipzig. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, findest du uns unter Baptisten Leipzig auf Facebook und Instagram oder über unsere Website www.baptisten-leipzig.de. Du hast Fragen, Gebetsanliegen oder möchtest Kontakt zu uns aufnehmen? Dann schreib gerne eine Mail an kontakt@baptisten-leipzig.de. Wir freuen uns, von dir zu lesen oder dich persönlich kennenzulernen.